echte Tiefe. Nicht nur im Mittelfeld, sondern auch bei deiner nächsten Reise. Entdecke solamente.com oder besuche unsere Travel Boutique in Essen-Kettwig. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Der Saisonstart des BVB ist geglückt. Wir sprechen heute darüber, welche Spieler zu den Gewinnern gehören und wer vielleicht doch eher zu den Verlierern der Mannschaft zählt.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echte Tiefe, den BVB verstehen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr uns bei zum Beispiel YouTube verfolgen solltet und im Video sehen solltet, könnte es sein, dass bei dem einen oder anderen die Augen heute so ein bisschen kleiner sind. Ich habe wieder meine beiden BVB-Reporter neben mir sitzen, Christian Wob.
Hi, Linda.
Und Jonas Ortmann.
Hi, Linda.
Schön, dass ihr da seid. Ihr hattet gestern einen langen Abend, aber einen Champions-League-Abend. Gestern Abend schon das erste Heimspiel in der Königstasse für den BVB an. Es ging gegen Bilbao. War ein sehr erfolgreiches Spiel, 4-1 am Ende. Aber auch ein langer Abend für euch auf jeden Fall. Erzählt uns doch mal ganz kurz vielleicht zum Einstieg, wie ist denn so ein Champions-League-Abend? Ist das erste Spiel in der Champions-League immer noch mal was Besonderes im Vergleich auch ja zu einem Bundesliga-Heimspiel?
Ja, man merkt schon, dass es so ein bisschen was anderes ist, allein schon aufgrund von der Anstoßzeit, aufgrund der Hymne, die da vorher abgespielt wird, dass du immer ziemlich viele Gästefans dabei hast. Also das ist schon cool. Andererseits natürlich auch durch die Vielzahl an Spielen, gerade jetzt auch im neuen Champions-League-Modus, verwässert das natürlich auch schon ein bisschen. Also es ist halt, klar ist es immer wieder was Besonderes, so ein Champions-League-Spiel, aber es gibt halt auch echt ein paar viele davon inzwischen. Das muss man dazu auch sagen. Aber natürlich, wenn es dann heiß wird nächstes Jahr, dann sind das natürlich die größten Abende, auch die man so als Reporter mitmacht, klar.
Ja, der Vorlauf ist etwas länger, aber gegen Ende sagst du ja schon, dann wird es immer nochmal was.
Jetzt bei dem Spiel, oder?
Nicht bei dem Spiel gestern, sondern generell im Champions League.
Ach so, ja, klar. Also ich glaube, wir waren ja jetzt von ein bisschen Reporterglück auch gesegnet in den vergangenen Jahren, gerade in der Champions League beim BVB, besonders diese Finalreise. Da gab es schon besondere Momente, allein schon das Viertelfinale damals gegen Atletico, das Heimspiel, das war schon Wahnsinn. Auch vergangenes Jahr tolle Spiele dabei gehabt, aber die kommen noch diese Saison. Und wenn ich mir so die Leistungen jetzt in den ersten Wochen angucke und auch gestern Abend, bin ich mir auch recht sicher, dass sie noch kommen werden.
Man hätte jetzt vor der Partie sagen können, so langsam formiert sich so eine Startelf, kristallisiert sich da heraus. Jonas, jetzt war ja gestern ein bisschen Überraschung, als die Startelf dann doch rauskam, oder?
Ja, wir haben auch nicht damit gerechnet, dass Niko Kovac 5 Änderungen, wann es er dann in der Startelf vorgenommen hat. Wie gesagt, ich hatte in der vergangenen Woche auch dann die Geschichte gemacht, dass sich gerade so eine Achse formiert, wobei man da sagen muss, das ist sicherlich eine Achse, die aus mehr als den 10 Feldspielern besteht, Gregor Kobel im Tor ja sowieso gesetzt, sondern Niko Kovac, das wissen wir auch seit vor der Saison, möchte einen Stamm von so 15, 16, 17, bestenfalls 18 Spielern haben, die auf einem ähnlichen Leistungsniveau sind und wo es eben diesen Abfall in den Leistungen auch nicht gibt, wenn man da mal rotiert. Denn ich fand auch ganz spannend, beispielsweise, was Julian Brandt dann gestern im TV-Interview noch gesagt hat. Es gab nämlich im vergangenen Jahr eine Phase, gerade jetzt im Herbst, wo man ja bis zu 10 Verletzte eigentlich hatte und man mit den gleichen 11 Leuten dann 3-4 Spiele innerhalb von wenigen Tagen machen musste. Ja, und da hat er dann gesagt, das ist alles andere, oder besser gesagt, das ist überhaupt nicht das Wahre. Und das hat man dann auch in den Leistungen gesehen und deshalb umso besser, wenn man dann ja so rotieren kann, wie es Niko Kovac gestern getan hat. Das war ja dann bis auf diese paar Zitterminuten nach dem Anschlusstreffer, wo man auch Glück hatte noch mit dem Abseitstor, aber insgesamt ja wieder eine sehr reife Leistung. Und ja, ich finde, man sieht momentan in allen Facetten auch, dass es eine Kovac-Mannschaft ist.
Niko Kovac hat gestern im Interview auch gesagt, oder ist auch nochmal auf diese Breite im Kader auf jeden Fall eingegangen. Ein Spieler, der gestern hervorgestochen ist, war ja Marcel Sabitzer, wurde auch zum Man of the Match gewählt. Und da dann auch die Überleitung jetzt zu unserem heutigen Thema. Wer sind eigentlich die Gewinner des Saisonstarts? Da wollen wir heute einmal ein bisschen drauf schauen. Vielleicht fangen wir auch direkt mit Sabitzer an. Wie bewertet ihr seine Leistung gestern, aber auch die komplette Saison jetzt, die ja noch gar nicht ganz so alt ist?
Gestern 2,0 war zumindest die Note, wenn man das mal so plakativ ausdrücken möchte. Die nächste auch, also es ist schon wirklich eigentlich eine sehr gute Note, die man bei uns vergibt. Eine 1 ist wirklich nochmal absolut spektakulär, wenn es wirklich ein Outstanding-Spiel ist. Aber gestern war es von Marcel Sabitzer zusammen mit Adeyemi für mich der beste Spieler auf dem Platz beim BVB. Und ich kann mich ganz gut erinnern, im ersten Podcast, in unserer ersten Folge, als wir über den Kader gesprochen haben, ist dieser Kader titelreif, hatten wir das Thema Marcel Sabitzer schon und haben vielleicht auch für viele überraschend gesagt, dass er eine gute Vorbereitung spielt, dass Kovac auf ihn setzen wird. Und ja, das hat sich so bewahrheitet. Ich finde, er zieht die Fäden definitiv im Mittelfeld und ist vor allem sehr gierig gegen den Ball, hat sehr viel Ballgewinne. Ja, und gestern auch zum Beispiel, wie er das zweite Tor dann einleitet, zusammen mit Karim Adeyemi über die rechte Seite. Das war schon ja sehr stark und ich finde, er wirkt auch total spritzig und fit. Und ja, ich finde, er ist aus dem Mittelfeld nicht wegzudenken. Und das hat sich sicherlich auch der Trainer gedacht, weil er war ja einer der Spieler, die eben nicht rausrotiert worden sind, sondern hat die nächsten 90 Minuten gespielt. Und ja, der Österreicher hat vielleicht so die Form, die er in der Nationalmannschaft sonst auch immer hatte. Da hatte man sich ja eigentlich in der letzten Saison vor allem oft gewundert, da trifft er, da ist er ja gut im Spiel. Und in der vergangenen Saison war es sicherlich nicht seine Saison. Aber jetzt ja, hat er die Form mitgenommen. Und ja, ist ein absolut wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft.
Vielleicht hat man ihm wirklich ein bisschen zu Unrecht getan in den vergangenen Wochen. Also man muss schon, glaube ich, fairerweise sagen, dass die Saison, die letzte, nicht gut war von ihm. Also über die 34 Spieltage hinweg, da hat er gerade am Anfang nicht das abgerufen, was er eigentlich kann. Allerdings war er dann gerade im Saisonendspurt einer der wichtigsten, einer der stärksten, da hast du schon gesehen, der passt zum Kovac-Fußball, Kovac setzt auf ihn, das kann passen. Dann fand ich so die Club-WM, die stand so ein bisschen ja, außerhalb von allem. Also hab sie ehrlicherweise auch schon wieder so von total in der Beurteilung der Saison der Mannschaft ja verdrängt, weil das eben nicht repräsentativ war, was da abging, weil diese Besonderheiten da ja eben ganz anders waren als hier im Alltag. Da fand ich ihn auch gar nicht so herausragend. Da standen andere im Fokus. Da haben alle gedacht, oh, jetzt kommt der Bellingham, der prägt so unser Mittelfeld. Da hat sich die Diskussion auch so ein bisschen verschoben. Aber jetzt gerade zum Saisonbeginn ist Sabitzer für mich vielleicht sogar die Schlüsselfigur in dieser Mannschaft, weil er eben genau das macht, was Kovac von ihm verlangt. Er hat vor der Saison oder der hat mit Sabitzer den Plan gehabt, du bist mein zweikampfstarker Sechser. Da haben wir auch schon länger darüber diskutiert, ob der BVB nicht eigentlich noch eine externe Holding Six verpflichten müsste für diese Position. Da war die ganze Zeit die Anzeige nein. Sabitzer kann das. Und warum kann das Sabitzer? Weil Kovac ihm eingebläut hat, du bist dafür verantwortlich, das Zentrum von rund zwischen den Strafraum dicht zu machen vor der Abwehr, die Bälle zu antizipieren, in die Zweikämpfe zu gehen, zu laufen und nur diesen kleinen Bereich auf dem Spielfeld zu sichern. Und das macht Sabitzer momentan extrem gut. Also du siehst ihn nicht wilde Läufe nach vorne machen. Der ist genau da, wo er hingehört. Und da gibt er dem Spiel gerade einfach eine ganze Menge.
Und was man vielleicht dazu noch ergänzen kann, Marcel Sabitzer sieht sich ja auch selbst, das ist seine Lieblingsposition. Ich kann mich noch gut daran erinnern, vor gut einem Jahr in Brügge war das damals, nach einem 3:0-Sieg. In der Mixzone oder das ist ja die Gegend, wo wir dann die Interviews mit den Spielern führen können. Gerade in der Champions League kommen dann auch die ein oder anderen mehr auch mal zu uns. Und da kann ich mich noch gut dran erinnern. Da hatte Sabitzer auf dem Flügel gespielt unter Nuri Sahin. Und es war jetzt nicht so, hatte ich das Gefühl, dass er zu der Aussage gedrängt worden ist, dass er doch lieber in der Zentrale spielt, sondern ja, war schon, finde ich, eine Botschaft, die er da gesendet hat. Und das zeigt sich da dann jetzt auch, dass das eben ja wahrscheinlich auch seine beste Position ist und er sich da absolut wohlfühlt. War ja eigentlich früher auch noch ein Tacken offensiver vielleicht, gerade bei RB Leipzig, wenn ich mich dran erinnere, war sogar ursprünglich mal Flügelspieler, glaube ich, in Österreich. Aber ja, jetzt ist er eben ja auf der 6 angekommen und für mich ist das gerade definitiv die beste Position.
Er wird sich auch nicht schade, das zu betonen jedes Mal, wenn er spricht. Also er spricht ja nicht so häufig, ist schon, obwohl er zu den Führungsspielern gehört, finde ich eher im medialen Umgang zurückhaltend, aber er betont immer wieder, dass er eben genau auf dieser 6 spielen möchte. Man kann natürlich jetzt, naja, vielleicht nochmal Nachtreten ist es ja eigentlich nicht, weil es ist ja eigentlich seine absolute Überzeugung, dass er da besser ist. Und wir kennen ja auch die Idee von Kovac vor der Saison oder beziehungsweise als er begonnen hat, hat er ja Zettel verteilt an jeden einzelnen Spieler und die Spieler sollten dann aufschreiben, auf welche Position sie sich am sehen. Eine A-Position, eine B-Position. Da war bei Sabitzer, wie man hat, ganz klar fett drüber geschrieben, defensives Mittelfeld, Sechser, das ist seine Position, da will er spielen. Und auch da bestätigt sich das, was wir von Kovac jetzt gehört haben oder erlebt haben bisher. Die Spieler dort einsetzen, wo sie ihre Stärken haben und sie so zur alter Stärke zurückführen. Und das geht bei Sabitzer voll auf gerade.
Jetzt gibt's ja einen Spieler, da hat Kovac in der Pressekonferenz vor dem Spiel auch gesagt, das ist der Spieler, mit dem er am meisten spricht. Karim Adeyemi war das in dem Fall. Dass er mit dem wirklich sehr viel in den Austausch geht, dass er viel mit ihm arbeitet, dass er von seinem Talent, von seinem Können wirklich überzeugt ist, aber dass er ihm auch seine Spielidee jetzt noch näher bringen will. Karim Adeyemi, kann man aber sagen, blüht auch gerade unter Kovac nochmal neu auf, oder?
Ich habe ja gerade schon gesagt, das ist der zweite Spieler neben Sabitzer, der für mich der größte Gewinner der bisherigen BVB-Saison ist. Hat jetzt 5-mal in Folge einen Scorerpunkt gesammelt in den letzten 5 Spielen. Gab es auch nicht so oft in seiner Karriere bisher beim BVB. Ich muss aber ehrlich sagen, mich überrascht die Entwicklung nicht so wirklich, weil ich habe ja damals in Österreich in Saalfelden das Interview mit ihm geführt, was ja ein sehr offenes war. Kann ich auch, finde ich, heute immer noch empfehlen bei watz.de.
Werden wir auch nochmal verlinken in den Shownotes.
Und da habe ich schon gemerkt, als wir auch über Niko Kovac gesprochen haben, wie besonders die Beziehung zwischen den beiden ist. Also er hat 3-mal eigentlich gesagt, der darf mir auch in den Arsch treten. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich weiß, wie er das meint, weil ich glaube, Adeyemi weiß, wie sehr Kovac ihn schätzt. Ich weiß, dass Adeyemi Kovac sehr schätzt und es scheint ja so eine Symbiose zu sein. Es gibt ja kaum ein Spiel, wo auch im TV nicht mal eine Szene eingeblendet ist, wo die beiden irgendwie diskutieren oder zumindest miteinander sprechen, legt man den Arm auf die Schulter. Das ist schon, glaube ich, eine besondere Beziehung und das sieht man dann auch. Er gibt dann Karim Adeyemi Selbstvertrauen. Das ist eigentlich, glaube ich, der Schlüssel für sein Spiel. Und ja, wenn er dann sein Tempo, was ja seine absolute Waffe ist, eben so einbringen kann wie in den vergangenen Spielen, dann glaube ich, haben wir den besten Karim Adeyemi noch gar nicht gesehen.
Man muss das, glaube ich, auch noch mal ein bisschen unterscheiden zwischen Defensivarbeit und Offensivarbeit. Ich glaube gerade, dass das, was Kovac ihm vermittelt, gerade bei seiner Defensivarbeit, eben die Disziplin, dass das sehr gut gerade ankommt bei ihm. Also er hat das nach dem Spiel in Mainz zum Beispiel gesagt, Kovac hat eben vor allem in der Disziplin, in der Defensivarbeit weitergeholfen, aber er lässt ihm gleichzeitig auch seine Freiräume in der Offensive, wo er sich dann entfalten kann. Adeyemi hat sich selber als Freigeist bezeichnet, dass er eben ja auch mal aus dem die verrückten Sachen macht, auch mal aus dem System ausbricht. Das ist ja genau dieses Straßenfußballer-Image auch, was die Fans vor allem auch sehen wollen und was wir gerade auch in den vergangenen Jahren im deutschen Fußball, kann man schon fast sagen, immer wieder vermisst haben. Also da trifft Adeyemi auf jeden Fall gerade einen wunden Punkt. Eine Sache, und da sagtest du ja auch gerade, wir haben noch nicht den besten Karim Adeyemi gesehen, das ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen, das ist weniger geworden, aber immer noch da, diese Entscheidungsfindung und die Sauberkeit, gerade im letzten Pass. Also wir hatten jetzt zum Beispiel bei dem Mainz-Spiel das ja den Konter, den Adeyemi dann selbst veredelt. Und der Konter ist eigentlich tot, wenn nicht Julian Brandt einfach technisch ein herausragender Spieler wäre und den Ball, der eigentlich in seinen Rücken gespielt wurde, von Adeyemi noch weiterleiten kann. Und das sind so ein paar Punkte, wo Adeyemi sicherlich noch Verbesserungspotenzial hat. Aber gerade das, was er abgerufen hat bisher in dieser Saison, ist herausragend gut. Und wenn er es jetzt schafft, die Konstanz weiterzubehalten, dann ist er ja auch einer der absoluten Unterschiedsspieler in der Mannschaft.
Du hast gerade Julian Brandt auch angesprochen, das ist ja ein Spieler, über den gerade in der letzten Saison auch sehr viel diskutiert wurde, über seine Leistung oder die Leistung, die der dann eher nicht gebracht hat. Ist das für dich jemand, der jetzt auch gerade wieder kommt, also der sich auch jetzt gerade zum Positiven wieder entwickelt?
Ja, er spielt zwar weniger, aber in der Zeit, wo er spielt, spielt er deutlich besser. Wir haben es gerade ausgerechnet, alle 78 Minuten ist er in dieser Saison an einem Tor beteiligt. Das ist für jemanden, der eigentlich von der Bank kommt, schon sehr gut. Also er hat auch ein paar Spiele von Anfang an, aber auch kam auch häufiger von der Bank. Er hatte dazu noch die Verletzung, die Operation in der Länderspielpause am Abend, die ihn auch jetzt nicht zurückgeworfen hat spielerisch, aber die ihn schon beeinträchtigt hat, wie er nach dem Mainz-Spiel auch gesagt hatte, eben, dass er, wenn er so ein Gips am Arm hängt, dass er sich da nicht ganz frei bewegen kann, dass er da so ein bisschen mehr Eingewöhnungszeit braucht. Aber Brandt wird in der Saison kommen, weil er halt in einem funktionierenden Konstrukt, in einer funktionierenden Mannschaft ist und da seine Stärken zur Geltung kommen. Wir haben ja, glaube ich, Brandt immer wieder als herausragenden Fußballer tituliert, der aber eben ja eine Mannschaft braucht um sich herum, die funktioniert. Er ist nicht derjenige, der dann so eine Mannschaft aus der Krise führt, sich das Spiel an sich reißt und die Mannschaft dann versucht, selbst quasi aus der Misere zu bringen, sondern er braucht die funktionierende Mannschaft um sich herum und dann macht er sie besser. Und auch das sehen wir gerade.
Sind jetzt die Spieler oder auch die Namen, die ja super präsent sind, gibt es für euch dann auch noch Spieler, wo ihr sagt, okay, die stehen vielleicht nicht ganz so im Fokus, aber die kann man jetzt zum Saisonbeginn auch nochmal hervorheben oder nach dem Saisonstart?
Ja, ich habe mir vor allem auch jetzt im Vorfeld dieser Folge nochmal angeschaut, wer hat denn überhaupt jede Minute die Saison gespielt. Das sind Waldemar Anton in der Innenverteidigung, Gregor Kobel im Tor, das ist klar. Das ist Daniel Svensson, Daniel Düsentrieb, wie Niko Kovac so gerne sagt. Aber auch, und da kommt man vielleicht nicht so ganz drauf, weil der Fokus auf ihm gar nicht liegt, Rami Benzebaini. Ist ja damals als Schlotterbeck-Vertreter überhaupt erst in diese Dreierkette reingerutscht, als er sich im April den Meniskus gerissen hatte. Und für mich, muss ich sagen, war auch jetzt gestern gegen Bilbao der beste Verteidiger vom BVB. Gestern in dem Spiel und insgesamt definitiv auch ein sehr stabiler. Denn mit seinem linken Fuß hat Nico Schlotterbeck hat ihn ja auch nochmal hervorgehoben auf der Pressekonferenz. Er hat ein gutes Timing in der Grätsche, auch im Spielaufbau. Klar, wenn man jetzt über das Spiel bei Juventus beispielsweise spricht, vielleicht ein bisschen zu verspielt, als er dann den Ball verliert, wo dann die entscheidenden Tore damit eingeleitet werden. Aber ich finde, über ihn wird zu wenig gesprochen, weil er spielt ja auch in der algerischen Nationalmannschaft schon lange in der Innenverteidigung in dieser Dreierkette. Und ja, ich finde, er ist auch ein Unterschiedsspieler geworden da. Und ich glaube, dass für mich die aktuelle Dreierkette eben auch aus Benzebaini, Schlotterbeck und Anton besteht. Und ich glaube, für Niklas Süle wird es da sogar schwer, da auch nochmal reinzurutschen. Oder besser gesagt, es wird, glaube ich, schwierig für Niko Kovac, Rami Benzebaini rauszunehmen. Weil,
Echte Tiefe beim BVB, echte Reiselust bei Solamento. Schau auf solamento.com vorbei oder erlebe uns live in unserer Travel Boutique in Essen-Kettwig. Hier buchen nicht nur BVB-Fans ihre Traumreisen.
Ich finde, die Leistungen sind konstant und die bestätigen eigentlich immer wieder seine Startelf-Nominierung. Und ich bin da, wie gesagt, sehr gespannt. Ich finde, das wird da jetzt in den nächsten Wochen ein bisschen kribbelig, wie diese Konstellation so wird. Nico Schlotterbeck ist gesetzt, Waldemar Anton, auch als Nationalspieler für mich überzeugend, immer sehr konstant. Und Rami Benzebaini eben auch. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie da die Nominierung der Anfangsformation in den nächsten Wochen aussieht.
Vor allem auch, wenn Emre irgendwann zurückkommen sollte, ist auch noch ein bisschen ungewiss, wann es dann wieder so weit ist. Aber auch da hast du natürlich dann direkt, ich sag mal, ein kleines Politikum schon. Weil wenn der Kapitän dann draußen sitzt, wenn der erstmal um seinen Stammplatz kämpfen muss, das macht natürlich auch was mit der Mannschaft.
Und da bin ich nämlich eben gespannt, darauf wollte ich hinaus. Rami Benzebaini ist vielleicht nicht der Spieler, der ja generell vielleicht in Deutschland so die ganz große Lobby hat, vielleicht, würde ich mal sagen. Weil es natürlich auch immer mal wieder Phasen gab, gerade am Anfang beim BVB. Hat er sicherlich nicht überzeugt auf der Linksverteidigerposition, aber es hat sich eben jetzt vor allem seit der Umstellung auf Dreierkette und auf der neuen Position geändert. Und deshalb bin ich da mal sehr gespannt. Er wäre vielleicht der Spieler, den man dann am leichtesten rausnehmen könnte. Aber ich finde eben, die Leistungen geben das eigentlich aktuell gerade nicht her. Und ich glaube auch, Niko Kovac schätzt den Spieler schon sehr. Und alleine was Nico Schlotterbeck dann eben auch über ihn gesagt hatte, hat ihm das wohl auch persönlich schon gesagt, wie gut er denn ist. Und da bin ich sehr gespannt, wie die nächsten Wochen da auf der Position weitergeht.
Und ich mache da nochmal kurz eingreifend. Ich glaube, das ist auch bei ihm nicht nur eine Phase, weil man sieht ja schon eine konstante Entwicklung in seiner Zeit beim BVB. Die erste Saison war nicht gut, aber seitdem ging es halt schon bergauf, auch da, wo er noch Linksverteidiger gespielt hat. Deswegen, bei Benzebaini passt auch das momentan sehr, sehr gut.
Eine Breite in Kader, die sich der BVB gerade letzte Saison auch gewünscht hätte. Also vielleicht steuern die auf ein Luxusproblem zu. Wenn wir jetzt über Gewinner reden, gibt es ja auch immer die andere Seite der Medaille. Es gibt auch immer dann Verlierer. Es gibt immer Spieler, die entweder dann nicht durch die Leistung überzeugen oder die halt dann weniger Einsatzminuten bekommen. Ich glaube, wenn wir über Verlierer sprechen, ist der Name Bellingham auf jeden Fall einer, den man nennen muss. Kam ja als eigentlich der Königstransfer im Sommer. Hat enorm große Hoffnung in ihn gesteckt. Wir haben in verschiedenen Folgen auch schon über ihn gesprochen. Einmal bei den Saisonzielen der ersten Folge, aber auch als es um die Transfers ging, wo wir Jesko von Eichmann hier als Gast hatten. Wie schätzt ihr das ein? Ich meine, er kam aus der zweiten englischen Liga. Das haben wir auch jetzt schon öfters gesagt. Natürlich sind die Vergleiche mit seinem Bruder immer da, sind immer groß. Aber wie ist euer Eindruck von ihm? Jetzt gestern stand er in der Startelf mal, aber so richtig überzeugen konnte er bisher ja nicht unbedingt, oder?
Ich glaube, es ist vor allem diese Fallhöhe, die du gerade angesprochen hast, diese Ablösesumme von 30 Millionen Euro, sicherlich auch dann der Name Bellingham, die ihn vielleicht in den ersten Wochen jetzt so zum Verlierer macht. Ich finde insgesamt, ist auch so, wie ich das insgesamt mitbekomme, wie man es auch beim BVB intern sieht, es ist eigentlich nur eine Frage, wann und nicht, ob er hier noch wirklich ankommt und durchstartet. Deshalb würde ich da schon insgesamt nochmal den Ball flach halten, ihn wirklich mal ankommen lassen. Man sieht beispielsweise jetzt, ist jetzt natürlich ein anderes Niveau, aber Florian Wirtz beim FC Liverpool ist vielleicht auch gerade noch nicht in der Form, aufgrund des ja großen Wechsels, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Natürlich, der BVB hat ja mehr als 30 Millionen für ihn bezahlt und hat sicherlich gedacht, dass er vielleicht noch schneller ankommt und schneller schon eine präsente Rolle spielt. Niko Kovac hat gestern auch nochmal über ihn gesprochen. Ja, und gesagt, sicherlich hatte der ein oder andere Fehlpass drin, vielleicht nochmal Nervosität, erster Champions League Startelf-Einsatz für ihn. Aber ich glaube, man muss ihm schon noch ein bisschen Zeit geben. Und nicht nur ein bisschen, man muss ihm Zeit geben noch. Und dann, ja, bin ich mal gespannt. Natürlich hat es dieser Vorfall mit dem Vater auf St. Pauli in den Katakomben ihm sicherlich nicht einfacher gemacht. Dadurch steht er natürlich noch mehr im Fokus. Und ja, dadurch, dass gerade schon in der Champions League auch bei Turin beispielsweise die Verantwortlichen schon etwas gereizt reagiert haben auf diese Frage nach Bellingham, warum ist er denn nicht in der Startelf? Ja, heißt es schon, dass das auch so ein bisschen kribbelig ist, dieses Thema. Mhm. Aber ja, wie gesagt, die anderen machen es halt auch einfach gut. Sabitzer und Metscher, finde ich, sind aktuell ja die Spieler, die im Mittelfeld da sehr gut waren. Und deshalb, finde ich, sind es einfach Leistungsgründe. Und da hat Jobby Bellingham gerade nichts in der Startelf zu suchen.
Ich sehe das 100% wie du und würde noch ergänzen wollen, dass man das Ganze, wenn man das Ganze noch in den Kontext setzt, die kam da zur WM neu da rein, das war nicht die Mannschaft, die es jetzt ist. Er wurde da auf der Zehnerposition eingesetzt, die auch nicht seine Position ist. Ich glaube, vor 2 Wochen hat Nico, glaube ich, gesagt, dass er ihn schon jetzt doch dann eher Richtung 6, Richtung 8 sieht. Und das ist ja auch die Position, wo er bei Sunderland sehr erfolgreich war. Deswegen glaube ich schon, früher oder später wird Job einer der ganz wichtigen Figuren in diesem Mittelfeld werden. Aber auch da muss man ihm Zeit geben. Und ich finde auch, dass das völlig, völlig normal ist, völlig okay ist. Und eigentlich ist das ja sogar eine komfortable Position für Job, weil die Mannschaft funktioniert jetzt gerade auch ohne ihn. Er ist nicht derjenige, der diese Mannschaft im Alter von 19 Jahren bei seiner ersten Station im Erstliga-Fußball direkt tragen muss. Er bekommt alle Zeit der Welt. Aber natürlich hat er auch diese Fallhöhe eben durch den Namen, durch die Ablöse, durch das, was man von ihm erwartet. Aber wie gesagt, auch Joe Bellingham ist genauso wie Fabio Silva zum Beispiel ein Langzeitprojekt. Und so müssen wir es auch bewerten, finde ich.
In einer Sache würde ich dir da aber dann doch einmal widersprechen wollen. Ich glaube, komfortabel sieht er die Situation gerade nicht. Also ich glaube, er ist schon so ein ehrgeiziger Sportler und ja, so auch von sich überzeugt, dass er sich, glaube ich, schon gerne in der Startelf sehen würde. Und du sagst richtig, natürlich ist es einfacher, in so ein funktionierendes Konstrukt zu gehen, aber ich glaube, er hat sich den Start schon insgesamt anders vorgestellt und sicherlich die Familie auch.
Ja, aber stell dir mal vor, du bist jetzt in der Position, dass du da jedes Spiel machst, weil du keine Alternativen hast und die Mannschaft ist nicht Zweiter, sondern steht jetzt auf Platz 8. Dann wäre doch der Trubel um ihn größer als jetzt, oder?
Die Mannschaft ist aktuell aber Zweiter und funktioniert. Also.
Ja, deswegen meine ich das ja. Deswegen ist ja nicht der Zwang da, sofort funktionieren zu müssen.
Da gebe ich dir recht.
Ja.
Ja, gut. Kann man drüber diskutieren, wie es wäre, wenn die Situation anders wäre, aber wissen wir jetzt nicht. Ich glaube, das, was Jonas auch sagt, der Druck oder Druck von der Familie von außen und auch sein eigener Ehrgeiz ist da schon sehr, sehr groß. Aber du hast gestern ja auch geschrieben noch in deiner Einzelkritik, glaube ich, man muss ihm Zeit geben, anzukommen.
Ja, und er hat ja auch, ich finde, er hat ganz gut angefangen und man hatte schon das Gefühl, dass er auch das Spiel an sich reißen wollte. Ich kann mich an einen super Diagonalball beispielsweise an Jürgen Riasson erinnern. Ja, und auch so einen Hackenpass. Also er strahlt natürlich auch schon was aus. Das muss man schon sagen, wenn er auf dem Platz ist. Aber hat dann, finde ich, gerade in der Phase, wo dann Bilbao stärker wurde, hat man schon gemerkt, dass ihm das Mittelfeld so ein wenig entgleitet. Und ja, da hat dann Niko Kovac, finde ich, auch richtig reagiert und damit Felix Metscher nochmal jemanden gebracht, der dann ja auch das vierte Tor zum Beispiel stark einleitet. Und was ich gerade noch sagen wollte dazu, wir wissen ja auch, also der BVB hat Joe Bellingham ja schon auch deswegen verpflichtet, weil er vergangenen Saison ja rund 50 Spiele gemacht hat für den AFC Sunderland und weil er eben auch aufgrund der körperlichen Voraussetzungen alle 3 Tage fit ist und alle 3 Tage auch 90 Minuten gehen kann. Und ja, das war schon der Plan. Das ist aktuell nicht aufgegangen, aber ja, da wiederhole ich mich jetzt. Ich glaube schon, dass mittelfristig Bellingham in die Startelf kommen wird. Und ja, aber insgesamt haben wir ja gerade auch schon gesagt, der Stamm an Spielern ist sowieso groß. Also jetzt fängt ja die Rotation erst an. Die ersten Spiele waren ja noch ohne englische Wochen. Und ja, jetzt, wenn dann dieser heiße Herbst kommt, bin ich mir sicher, dass wir viele Spiele oder viele Spielminuten auch nochmal anders verteilt sehen.
Ein Spieler, der letzte Saison deutlich mehr Einsatzzeit bekommen hat als jetzt, ist Pascal Groß. Wie schätzt du seine Rolle da ein, Christian?
Ja, ich würde ihn auch als einen bezeichnen, der jetzt eher verloren hat zum Saisonstart. Ich meine, Pascal Groß war immer der wichtige Spieler bei Kovac. Er wurde als verlängerter Arm des Trainers bezeichnet. Er war vor allem stark, als er in einer offensiveren Rolle, sag ich mal, zum Einsatz kam. Also mit vielen Aktionen rund um den Strafraum, wo er den letzten Pass spielen kann, wo er seine Mitspieler in Szene setzen kann. Es ist momentan ist er weit weiter weg von der Startelf, weil es eben, wie Jonas gerade schon gesagt hat, die anderen einfach gut machen. Aber andererseits, wenn du Pascal Groß von der Bank bringen kannst, wenn du den kannst du wirklich problemlos von jetzt auf gleich jedes Mal reinwerfen und da reden wir wieder von komfortablen Positionen. Pascal Groß von der Bank bringen zu können, ist definitiv was Komfortables für Kovac.
Jonas nickt zustimmt.
Ja, und er ist ja jetzt auch keiner, der das eigene Wohl dann auch über dem der Mannschaft stellt. Also er sieht ja auch, es funktioniert gerade und dann muss man halt im Training weiter Gas geben und auf seine Chance hoffen. Das ist halt so. Und ich glaube, deshalb ist es auch gar nicht so ein Riesenthema, weil genauso wie bei Bellingham, die anderen machen es halt gut. Ist einfach so. Also der BVB spielt gerade extrem stabil, extrem gut. Es steht so stabil, auch wenn es natürlich diese eine Phase jetzt gegen Bilbao gab, aber insgesamt, weiß gar nicht, das erste Gegentor seit wie vielen Minuten. Deshalb, also es ist schwierig schon in diese Mannschaft gerade reinzurücken, wenn man nicht gerade aufgrund von Rotationsgründen mal in die Mannschaft kommt.
Aber die werden alle ihre Minuten kriegen und darauf ist ja Kalle jetzt auch ausgelegt. Wir haben ganz viel darüber gesprochen nach der vergangenen Saison als Learning, dass eben die Breite nicht gestimmt hat, dass die Fallhöhe in diesem Kader sehr groß war. Und das sehen wir jetzt gerade eben nicht. Auch da muss man aber abwarten. Die heißen englischen Wochen kommen jetzt erst noch. Wir haben jetzt schon wieder zwei Länderspielpausen praktisch hintereinander mit ganz wenig Pause dazwischen. Vielen Champions League Spielen. Ich glaube, es gibt 6 von 8 Auswärtsspielen in dieser Zeit für den BVB plus eben die ganzen Länderspielreisen. Das wird schon heftig in den kommenden Wochen.
Ein Spiel, auf den ich gerne noch eingehen würde, ist Filippo Mane. In der Vorbereitung kam er zum Einsatz, hat in Siegen gespielt, hat gegen den OSC Lille gespielt in Iserlohn. Und dann kam das erste Bundesligaspiel gegen St. Pauli, rote Karte, Elfmeter verschuldet und seitdem weg vom Radar so ein bisschen. Man hatte ja eigentlich die Hoffnung, dass er als ein Talent aus dem NLZ mal wieder nachgezogen werden kann, dass da mal wieder was Gutes nachkommt, aber das scheint jetzt auch erstmal vom Tisch zu sein, oder?
Halt maximal unglücklich gelaufen, auch mit dem Debüt. Dann kam Anselmino als Nottransfer noch hinzu, also ein weiterer Konkurrent. Und jetzt ist halt Schlotterbeck zurück. Das heißt, es sind dann einfach 2 Leute plus Süle, also 3 Leute insgesamt, dann plötzlich in der Hierarchie wieder vor dir. Und klar, man hat eine gute oder eine ordentliche Vorbereitung gespielt. Der hat gezeigt, dass er dran ist am Profikader. Das war er in der vergangenen Saison nicht. Also er hat schon einen Schritt gemacht, das muss man sagen. Aber letztlich sind die anderen auch einfach weiter. Und es gibt momentan keinen Anlass, ihm Minuten zu geben. Das ist halt gerade das Problem. Also du musst halt schon so ein Ausnahmetalent sein, dass du mit denen auf dem Level competen kannst. Und das kann er ehrlich gesagt nicht gerade.
Ich ehrlicherweise genauso. Ist ähnlich wie im Mittelfeld mit Pascal Groß auch. Es gibt ja für Nico Kovac gerade wirklich keinen Grund, ihn jetzt da ins kalte Wasser zu werfen. Er hat die Chance bekommen, war sicherlich unglücklich, fand es jetzt auch nicht miserabel, aber es war sicherlich unglücklich, das Bundesliga-Debüt dann auf St. Pauli. Aber ja, er sammelt jetzt Minuten in der U23 gerade, genauso wie Amo Girakaba übrigens, der am Wochenende dort gespielt hat. Und da ist jetzt natürlich vielleicht sicherlich nochmal bitter, dass da die Mannschaft abgestiegen ist vergangene Saison und dass man eben nicht diese Minuten auf Profiniveau hat. Aber auch da wiederholen wir uns jetzt mit dem Podcast. Natürlich ist es extrem schwierig für die Talente eben reinzukommen. Man muss eben auf die Chance warten. Und ich glaube, für Filippo Mane ist da jetzt wieder einiges an Geduld gefragt.
Kovac hat es aber von Anfang an realistisch eingeordnet. Also man wollte oder man war dann ja fast schon gewillt, so eine positive Geschichte zu machen nach dem Motto, die Talente sind wieder dran, Mane spielt eine gute Vorbereitung, hat in den Testspielen überzeugt und Kovac hat dann von Anfang an realistisch gesagt, ja, der ist näher dran, der macht's gut, aber der wird auch in der, oder muss auch über die U23 an seine Spielminuten kommen. Also Kovac hat es von Anfang an, glaube ich, realistisch gesagt, auch da keine falschen Versprechungen gemacht. Vielleicht ist es dann in der Öffentlichkeit so ein, ja, auch aufgrund der mangelnden Alternativen zu dem Zeitpunkt ein bisschen anders rübergekommen oder angekommen, oder vielleicht wollte man auch so als Fan da, ja, der war der Wunsch irgendwie Vater des Gedankens, dass du wieder den eigenen Spieler aus der Jugend da irgendwie hast, der eine wichtige Rolle spielt in dieser Saison, aber müssen wir, glaube ich, leider diese Leute enttäuschen und sagen, momentan nicht.
Erstmal nicht. Wer weiß, was da dann jetzt noch nachkommt. Die Saison ist ja noch lang. So viel haben wir ja bisher noch nicht gesehen. Ja, das waren eure Gewinner und Verlierer des Saisonstarts. Ich hoffe, wir haben jetzt keinen vergessen, den ihr noch nennen wolltet, aber ich glaube, damit sind wir ganz gut da, oder?
Ja, ich würde das fast zusammenfassen, dass mehr Leute besser oder fast alle besser geworden sind eigentlich in diesen ersten Saisonwochen, was lange nicht der Fall war beim BVB und was eigentlich ein sehr gutes Zeichen ist auch für diese Saison, finde ich.
Auf jeden Fall. Und ich meine, das, was jetzt gerade auch ihr beide schon die ganze Zeit gesagt habt, der Kader ist breit, aber es gibt halt auch viele Spiele noch und da kann es ja nur positiv sein, wenn es mehr positive Überraschungen gibt als negative bisher. Dann sage ich einmal Dankeschön für eure Einschätzung. Danke, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt. Wenn ihr noch etwas dazu beitragen möchtet, wenn ihr uns noch Kommentare schreiben wollt, sei es bei Spotify, bei YouTube oder auch über unseren Insta-Kanal watz_bvb, freuen wir uns gerne auf eure Einschätzung. Wer sind für euch die Gewinner des Saisonstarts? Wer gehört eventuell zu den Verlierern und von wem kann man sich noch mehr erhoffen? Schreibt es uns gerne. Wir sind sehr gespannt und freuen uns ansonsten, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Und bis dahin, Dankeschön und alles Gute.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.
Echte Tiefe, echte Liebe. Das gilt für den BVB und fürs Reisen mit Solamento. Alle Infos gibt's auf solamento.com. Wir und über 450 Reiseberater drücken dem BVB die Daumen. Bis zur nächsten Folge und hoffentlich bis bald bei uns.